D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Twittern kann und darf leider jeder. Auch Marine Le Pen vom Front National. Vor 2 Jahren ist sie wahrscheinlich auf der Tastatur ausgerutscht. Sie hat ein paar Sachen getwittert, durch die sie jetzt ihre Immunität im EU-Parlament verloren hat. Was da problematisch gewesen ist, welche Konsequenzen das jetzt hat für sie, das klären wir gleich. Außerdem spannen wir für euch im Studio ganz, 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 ganz viele Regenschirme auf. Das ist schön. Verena von Keitz ist auch noch da.
Hallo.
Schönen guten Abend. Verena, was meinst du? Achtung, fertig, los.
Auf die Plätze, fertig, los.
Gut. Sonja Meschke hat mein Name. Schönen guten Abend.
D-Radio Wissen.
Ja, da gab es offenbar keine Zweifel. Eine große Mehrheit des EU-Parlaments hat heute darüber abgestimmt, dass Marine Le Pen ihre Immunität verliert. Sie ist ja nicht nur die Vorsitzende des rechtsnationalen Front National, sondern sie sitzt für ihre Partei auch im EU-Parlament. Die Abstimmung hat es gegeben, weil Le Pen im Dezember 2015 mehrere Bilder des sogenannten Islamischen Staates getwittert hat. Auf denen kann man sehen, wie Menschen hingerichtet werden. Und das ist eben problematisch. Warum? Das habe ich mit unserer Korrespondentin in Brüssel, Bettina Klein, geklärt. Also wogegen hat Marine Le Pen jetzt genau verstoßen?
Es läuft ein Ermittlungsverfahren gegen sie wegen der Verbreitung von Bildern mit Gewaltdarstellungen, die die Menschenwürde verletzen. Das ist ein Straftatbestand nach dem französischen Strafgesetzbuch. Und wenn man sich vor Augen hält, mit welcher bestialischen Grausamkeit diese IS-Geiseln ermordet wurden, dann kann man das eigentlich nachvollziehen. Sie hat damals nur ein Foto gelöscht, das des ermordeten amerikanischen Journalisten James Foley. Foleys Familie hatte darauf bestanden, dass das Foto des enthaupteten Leichnams, das Le Pen veröffentlicht hatte, dass das gelöscht wird. Dem ist sie auch sofort nachgekommen, aber die Bilder der anderen Opfer, die hat sie eben nicht sofort gelöscht.
Und woher sind diese Fotos gekommen? Also was war die Quelle?
Offensichtlich die Suchmaschine Google. Darauf verweist zumindest der Bericht des Rechtsausschusses des Europaparlamentes und zeichnet nochmal nach, dass die dort zu finden waren, womöglich auch noch zu finden sind. Also für jedermann zugänglich, also nichts Exklusives, was sie verbreitet hat. Aber nach der Verbreitung durch Le Pen wurden sie eben vervielfacht im Internet weiterverbreitet und auch angeklickt. Aber sie hat es nun mal verbreitet und das ist eben strafbar nach dieser französischen Rechtsauffassung.
Und warum hat sie das überhaupt gemacht?
Also der Bericht vom Europaparlament zeichnet das nochmal nach, dass ein französischer Politologe in einem Fernsehinterview den Front National mit dem IS verglichen hat. Und daraufhin sah sich Marine Le Pen offenbar veranlasst, den Unterschied zwischen ihrer Partei und dem IS zu verdeutlichen, indem sie eben diese Fotos veröffentlicht hat, diese sehr grausamen Fotos, und dazu geschrieben hat, das ist der IS. Also wir sagen, das ist nicht der Front National, sondern so schlimm ist eben diese Terrororganisation. Das war der Hintergrund und das wird auch nochmal im Bericht vom Europaparlament jetzt mit aufgeführt.
Äußert sie sich denn eigentlich heute irgendwie dazu?
Bisher hat sie sich nicht geäußert und die Frage ist natürlich auch, ob es ihr wirklich tatsächlich im Präsidentschaftswahlkampf schaden wird oder nicht. Es gab einen Abgeordneten, der heute bei der Parlamentsdebatte sich gemeldet hat und gesagt hat, lasst uns doch diese Abstimmung verschieben bis nach der Wahl, denn nun wird Marine Le Pen in der Lage sein, sich als verfolgte Unschuld darzustellen. Das wird ihr eher noch Wähler zutreiben. Wie das sich weiterentwickelt, das müssen jetzt wirklich die nächsten Tage und Wochen zeigen.
Wie weit reicht denn die Aufhebung der Immunität jetzt? Muss sie sich auch noch jetzt rechtfertigen wegen der unrechtmäßigen Beschäftigung von diesen beiden Assistenten? Da gab es ja auch eine Diskussion drüber.
Wenn das kommt, dann wird das in der Zukunft eventuell der Fall sein. Jetzt und bei diesem Verfahren ging es wirklich nur um die Verbreitung der Gewaltfotos. Andere Verfahren sind anhängig, Sie haben es angedeutet, aber ich habe vorhin auch mit einer Europaparlamentsabgeordneten gesprochen, die auch Mitglied im Rechtsausschuss ist und die gesagt hat, also es geht hier wirklich nur um diese Gewaltfotos. Diese andere Geschichte zum Beispiel, wo ihr eben vorgeworfen wird, dass sie Assistenten beschäftigt hat, mit EU-Geldern bezahlt hat, die aber in Wahrheit dann für den Front National in Frankreich gearbeitet haben. Also darum geht es in diesem Falle nicht und es wird wohl auch wohl so sein, dass das Parlament doch mal das prüfen würde, wenn ein weiterer Antrag kommt, die Strafvermittlungen auch auf diesen Fall dann eben auch auszuweiten.
Welche rechtlichen Schritte hat Marine Le Pen jetzt zu erwarten oder hat sie eigentlich noch welche?
Also das wird die französische Justiz jetzt entscheiden müssen. Vermutlich wird sie erneut vorgeladen und kann sich dem jetzt nicht mehr mit Verweis auf ihre Immunität entziehen. Das war ja eigentlich der Hintergrund, dass die Staatsanwältin das Ermittlungsverfahren eingeleitet hat, Le Pen vorgeladen hat und sie hat unter anderem gesagt, nein, ich habe ja die Immunität, ich muss da dem gar nicht Folge leisten. Es war aber auch nur ein Argument, ihre Anwälte haben auch vorgetragen, dass diese Strafverfolgung ihr Recht auf freie Meinungsäußerung bedroht. Wie das jetzt konkret weitergeht, nun da sie keine Immunität mehr hat. Das wird jetzt die nächste Zeit zeigen, welche konkreten Schritte da eingeleitet werden. Klar ist, der Weg ist damit rechtlich frei für ein Ermittlungsverfahren, für weitere Schritte der Strafverfolgungsbehörden. Und wenn es zu einer Verurteilung kommen sollte, dann droht möglicherweise eine hohe Geldstrafe oder sogar Gefängnis bis zu 3 Jahren. Aber das ist jetzt eben die Aufgabe der französischen Justiz, das weiter zu prüfen.
Das EU-Parlament hat heute die Immunität von Marine Le Pen aufgehoben. Über die Gründe war das unsere Korrespondentin aus Brüssel, Bettina Klein. Und mittlerweile hat Le Pen sich geäußert. Sie kritisiert die Ermittlungen und das Vorgehen der Mehrheit im EU-Parlament als politisch motiviert.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Mit dem Rad unterwegs sein im Moment, ja, das kann eine nasse Angelegenheit werden. Entweder werdet ihr von oben nass, weil es regnet, ne? Oder von innen, weil ihr dann so dolle schwitzt auf dem Fahrrad. Wir haben ja heute schon in der Radio Wissen darüber gesprochen, dass inzwischen spezielle Klamotten auf dem Markt sind für Fahrradfahrer, damit ihr nicht so völlig verklebt und mit tellergroßen Schweißflecken an der Uni oder im Café oder im Büro ankommt. Und ihr habt uns auch noch ein paar sehr schöne Vorschläge auf unsere Facebook-Seite gepinnt. Verena, welche Ideen gibt's da?
Also viele empfehlen tatsächlich einfach aufs E-Bike umzusteigen oder aufs Pedelec, um dieses Dilemma zu lösen. Tobias C. meint, dass man dann auch schön variieren kann, also auf dem Hinweg nicht so viel selber strampeln, dann bist du nicht so verschwitzt, wenn du ankommst. Aber auf dem Rückweg kannst du dann halt ordentlich powern, wenn du willst. André Spielker meint, Wechselshirt sei auch eine Option. Und Hannah Tendamme schlägt vor, einfach schneller fahren, das kühlt.
Also mit dem Wechselshirt, das kann ich persönlich auch sehr empfehlen. Das hilft weiter. Vor allen Dingen wird es dann auch nicht so kalt, wenn man noch so eine Weile im Büro rumsitzen muss. Ne? Also offenbar dieses Problem Radfahren, Schwitzen und was dann, ist allen bekannt. Ne?
Ja, es ist allen bekannt. Nur einem anscheinend nicht. Alex Kubik fragt sich, wer denn bitte beim Radfahren wohl schwitzen würde. Aber da gibt es dann gleich die Antwort, jeder, der richtig Fahrrad fährt. Schön finde ich übrigens den Kommentar von Dana Seifert. Sie schreibt, ich fahre jeden Tag mit dem Rad zur Arbeit und ich schwitze mal mehr, mal weniger. Aber da ich ja vorher geduscht habe, fängt es nicht an zu müffeln. Muss dann halt eben nur bei der Arbeit trocknen und wie du schon sagst, das ist ja dann manchmal nicht so
ja,
schön.
Ja, das ist eben so ein bisschen fies. Also ich denke dann immer, scheiße, werde ich vielleicht jetzt krank oder so. Das will man ja dann auch nicht. Ne?
Ja, das stimmt. Ich hatte das gerade gestern auch, dass das Unterhemd so echt so geklebt hat, unangenehm. Und mir fällt jetzt nochmal gerade ein, man könnte eigentlich für so einen Fall Klopapier darunter stopfen. Das ist tatsächlich ein Tipp, den mir hier mal ein Techniker gegeben hat, als ich total nass geregnet allerdings, mit nass geregneter Hose hier ankam. Der meinte halt einfach Klopapier in die Hosenbeine stopfen, das saugt die Feuchtigkeit auf. Habe ich dann auch gemacht. Und das Schöne daran ist, dass der feuchte Kleiderstoff dann einfach gar keinen Kontakt mit der Haut hat und dass sich das dann auch wirklich gut anfühlt.
Dann hast du so unten drunter ein bisschen ausgesehen wie so eine Mumie, ne? So schön eingewickelt.
Okay.
Also Trick wahrscheinlich oder hoffentlich nicht so auf. Tipps waren das gegen verschwitzte Klamotten nach dem Radfahren. Ja, von euch. Vielen Dank dafür.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
So, jetzt vergesst das mal ganz schnell mit dem Haarspray, dem Gel oder dem Wachs. Haare stylen im Moment totaler Schwachsinn. Ein Schritt vor die Tür und die Haartapete ist komplett im Eimer, weil es so windig ist und so stürmisch und so nass. Ja, ihr könntet natürlich einen Schirm benutzen, aber entweder wird der ja sowieso vom Wind geschrottet oder ihr lasst ihn einfach irgendwo liegen. Der Schirm ist sowas wie das Schnabeltier der Technikrevolution. Eigentlich kann man da nichts mehr dran schrauben, würde ich jetzt denken. Allerdings liege ich da ganz falsch. Man kann da immer noch was verbessern. Und was genau, das hat sich unser Reporter Stefan Beuting angesehen.
Ein Schirm wie eine Trockenhaube. Er liegt auf deinen Schultern und hört auf den Namen Nubrella.
Krass.
Oder der hier, Suprella oder Betterbrella. Doppelseitige Schirme, die nach oben zugehen und dabei das Wasser einschließen.
Es ist auf jeden Fall ein Hingucker. Wenn Sie diesen Schirm öffnen oder schließen, sagt jeder erstmal, hä?
Und ein Schirm, der aussieht wie eine Mischung aus Stealthfighter und Star Wars Drohne. Extrem aerodynamisch und funky geschnitten. Der Sensebrella.
It's kind of shaped like an airplane wing.
alles drei Schirme. Alle drei tauchen nicht nur auf der Straße auf, sondern auch in meiner Timeline.
Ich finde es toll, dass der Schirm mittlerweile wieder eine Idee wert ist.
Das ist Till Finger.
Ich bin Schirmmacher.
Genau, Schirmmacher. Ebenso wie die Jungs, die Sansbrella und Suprella bauen, allerdings nicht erst seit 2013, sondern in mehr als 100-jähriger Familientradition.
Also das Tolle am Schirm ist, dass man mit vernünftiger, gemütlicher, schöner Kleidung, edler Kleidung, sich durch den Ring fortbewegen kann.
Wenn das so ist, dann wäre es ja schön zu wissen, welcher Schirm denn jetzt wirklich gut funktioniert. Welche der Innovationen wirklich was taugt und was am Ende nur Bluff ist. Einfach mal nachgefragt beim souveränen Stockschirmträger.
Ja, der hat also auch eine größere Spannweite.
Das Problem ist, sein Schirm ist ausgerissen. Eine Speiche hängt völlig auf halb acht. Billig halt. Er will aber auch partout nicht mehr ausgeben, weil so ein Schirm ja eh immer irgendwo liegen bleibt. Frage, ob er etwas übrig hätte für diesen neuen Superbrella, eben dieses Ding, was nach oben zugeht.
Dann wird der Schirm am Ende so schwer und man steht ständig in der Notwendigkeit, den Schirm auszuschütten. Also ich glaube, so furchtbar viel bringt das nicht.
Till Finger kennt ihn auch.
Also Sie meinen diesen verkehrt rum öffnen Schirm, oder?
Genau.
Die machen ja auch Werbung, dass man den hinstellen kann und weglaufen und sowas. Aber das Problem ist bei dem einfach, das Wasser haben sie natürlich im ersten Moment nicht an der Hand, aber es läuft in die Technik. Und so ein Schirm ist auf Dauer, wird er mehr Probleme machen als Freude.
Der Schirm soll ja nicht kompliziert sein, sondern einfach, sagt der Experte. Ah, da hätten wir was. Relativ schlicht, ungefähr so die Form von einer kleinen Schlangengurke, das Laserschwert unter den Schirmen.
Ja.
Ein Schirm über meinem Kopf, der nur durch ein Luftgebläse entsteht.
Das ist, wenn es ganz windstill ist und der Akku voll ist, kann es für 3 Minuten ganz gut funktionieren. Aber wenn der Akku leer ist oder ein bisschen Wind ist, ist das Thema gegessen.
Bliebe noch der aerodynamisch und voll stabile Sens.
Der hält und ist halt aerodynamisch.
Aber?
Wenn wir jetzt das Wasser abhalten wollen, müssen wir den Wind ganz viel Fläche bieten, weil wir wollen uns ja hinter dem verstecken. Und dann ist die Aerodynamik wieder kein Vorteil, weil wir den ja so in Wind halten, dass die Aerodynamik nicht mehr gegeben ist.
Ideen sind gut, aber im Prinzip ist das Schirmproblem aus Sicht von Till Finger ein anderes. Kleiner Rückblick in die 70er.
Da gab es eigentlich durch die Bank weg in Deutschland gefertigte, hochwertige Schirme zu kaufen. Das sind auch die Schirme, wo man sich heute drüber lustig macht. Da findet man irgendwo auf dem Dachboden, wenn man bei einem älteren Menschen den Haushalt auflöst, einen alten Schirm. Die ganze Familie macht sich lustig, wie hässlich das Teil ist. Und keiner fragt sich, warum der nach so vielen Jahren noch heil ist.
Seine Antwort? Weil da guter Stahl drin steckt.
Wenn ich heute so einen Schirm repariere und ich meine heutige Zange habe und so eine Stange durchkneifen möchte, dann habe ich eine Ecke aus der Zange abgebrochen und die Stange nicht durchgekniffen. Während ich eine heutige chinesischen Blechstange ohne mit der Wimper zu zucken durchgreifen kann und die Zange das nicht mal gemerkt hat.
In den 80ern fluteten die preiswerten Modelle den Markt. Das veränderte alles.
Diese Zeit, wo es noch nicht klar ist, dass das andere keine Qualität hat, hat vielen halt schon das Genick gebrochen.
Und die traditionellen Firmen in einen üblen Preiskampf gezwungen.
Andere ganz, ganz, ganz bekannte Marken, die haben dann irgendwann mal in Phasen, wo es schwierig wurde, auch angefangen, billigere Schirme mit ihrem Namen zu verkaufen.
Das ging zulasten der Qualität und des Schirmimages allgemein.
Wenn er stabiler ist als die, die 5,95 Euro kosten, dann würde ich vielleicht sogar mal in einen besseren investieren.
Aber auch hier der Einwand, was ist, wenn das Ding dann wieder vergessen wird? Dann ist der Ärger groß. Angst, das Ding liegen zu lassen, plus Misstrauen, dass der teure genauso schnell kaputt geht. Vielleicht gibt es da eine Lösung. Aus Altem und Neuem. Aus dem Schirm der 70er und der Handwerkskunst des Schirmmachers und einer Idee namens Kisha.
Den kenne ich jetzt nicht.
Kein Problem, ist schnell erklärt. Der hat eine App drin, den kann ich immer wieder tracken. Also wenn ich den verliere, kann ich den wiederfinden mit der App.
Wenn es ein hochwertiger Schirm sein sollte, dann ist das eine Sache, wo ich sehr, sehr viel zu haben wäre.
Okay, das wär's. Aber wenn er auch wieder 60 Euro kostet, dann naja.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Egal, wer First Lady ist, es gibt die Tradition, sie aufs Cover zu bringen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt anders sein sollte. Das sagt Anna Wintour in einem Interview. Anna Wintour, einflussreiche und gefürchtete Chefredakteurin der US-amerikanischen Vogue. Sie plant die neue First Lady, also Melania Trump, auf das Cover der Vogue zu holen. Ganz ungewöhnlich ist das nicht. Michelle Obama zum Beispiel, die war schon dreimal Vogue-Cover-Girl. Allerdings ist es bemerkenswert, weil Anna Wintour hat im Wahlkampf hardcore-mäßig Hillary Clinton unterstützt. Das passt jetzt für viele nicht zusammen. Deshalb wird die Vogue-Chefredakteurin kritisiert. Und uns interessiert, wie man das Ganze jetzt mal bewerten oder betrachten kann. Deshalb habe ich nachgefragt bei Katrin Müller, die ist Kommunikationswissenschaftlerin an der Uni Münster. Also um die Dimensionen, um diese Diskussion mal richtig einschätzen zu können, wie wichtig ist denn die Vogue?
Ja, die Vogue ist ja ein Traditionsmedium, die gibt es in den USA schon seit Beginn des 19. Jahrhunderts und das heißt, es ist eine Zeitschrift, die sehr beliebt ist, die viele Leute kennen, auf die man sich auch verlassen kann, weil man eben vertraut mit ihr ist und sie hat dann schon einen hohen Stellenwert, was die öffentliche Meinung in den USA angeht.
Welche Bedeutung hat es denn jetzt, wenn eine First Lady auf dem Cover einer Modezeitschrift erscheint oder eben auch nicht?
Wenn eine First Lady auf dem Cover einer Modezeitschrift erscheint, dann ist sie ja da zunächst erstmal als Repräsentantin der USA abgebildet. Das heißt, sie hat eine öffentliche Rolle und deshalb wird sie von den Medien thematisiert. Sie erscheint da vielleicht auch als Stilikone und als Botschafterin eines ganz bestimmten Lifestyles, die ja für bestimmte Themen steht, die eine Meinung hat und die eben als Repräsentantin der USA auch wichtig ist.
Und das heißt also, in all diesen Funktionen würde so eine First Lady dann nochmal mehr nach vorne gepusht, oder?
Richtig, genau. Also eine First Lady ist ja keine Politikerin. Das heißt, das finde ich, das muss man nochmal ganz klar unterscheiden. Mhm. Sie tritt nicht als jemand mit einer politischen Botschaft auf, aber sie steht natürlich für Themen und vor allen Dingen dafür, die USA und aber auch den Präsidenten als Person mit sichtbar zu machen. Und wenn sie auf so einer wichtigen Zeitschrift erscheint und sichtbar wird, dann bedeutet das, dass das Image des Präsidenten vielleicht verbessert wird und dass sie selber als Person auch wichtig wird.
Wenn ich mir dann überlege, Anna Wintour unterstützt die Demokraten, hat wirklich extrem auch Hillary Clinton unterstützt in diesem Wahlkampf und sie hat Michelle Obama dreimal aufs Cover gehoben, also die ehemalige amerikanische First Lady. Das heißt aber doch auch, sie trifft damit doch eindeutig eine politische Aussage, oder nicht?
Anna Wintour hat auf jeden Fall eine politische Aussage getroffen und zwar hat sie sich ja dafür ausgesprochen, dass Hillary Clinton Präsidentin werden soll und hat dabei aber vor allen Dingen zum Ausdruck bringen wollen, dass sie es begrüßt, dass eine Frau Präsidentin wird. Das ist natürlich eine wichtige Botschaft und die gehört natürlich auch genau auf eine Frauenzeitschrift und damit eben auch auf eine Modezeitschrift wie Vogue, weil das ein Thema ist, das Frauen betrifft und ja auch frauenpolitisch ist. Ich denke, man muss bei Michelle Obama nochmal genau hingucken. Sie war ja auch sehr sozial engagiert und hat für Themen gestanden. Gleichzeitig ist sie aber auch immer als Modeikone diskutiert worden, sodass wir hier ja eine Mischform haben, denke ich, was ihre Rolle in den Medien angeht und eben dann auch ihre Rolle auf dem Vogue-Cover, wo sie einerseits eben als Präsidentengattin steht, andererseits als Stilikone und aber auch als eigene Persönlichkeit mit ihren Themen und ihrem sozialen Engagement.
Wobei man auch dazu sagen muss, Melania Trump war auch schon mal auf dem Cover von der Vogue, das ist aber schon 12 Jahre her und zwar, als sie Donald Trump damals geheiratet hat. Sie hat ja auch als Model gearbeitet. Mhm. Melania Trump hat ja jetzt noch nicht so viel dazu gesagt, wie sie sich als First Lady engagieren oder irgendwie in die Politik einbringen will. Es gibt aber schon Berichte darüber, dass sie ihre Position vielleicht dazu nutzen möchte, um ihr eigenes Merchandise zu vermarkten. Da wäre ja dann die Vogue gar kein schlechter Platz.
Das stimmt. Also die Vogue als Modezeitschrift verkauft ja Kleidung, Kosmetik und andere Lifestyle-Artikel. Und wenn es zu so einer Vermischung käme, also wenn sie sich da als Präsidentin Gattin einerseits präsentiert und andererseits aber eben als Geschäftsfrau, dann ist das hochgradig problematisch, weil dann vermischt sie oder nutzt sie ja ihre öffentliche Rolle, um Profite rauszuschlagen. Und das ist sicherlich nicht der Sinn einer Präsidentengattin. Und da sollte die Vogue auch vorsichtig sein. Also ist natürlich die Frage, was jetzt in dem redaktionellen Teil, in dem Artikel thematisiert wird, wie sie da dargestellt wird. Aber grundsätzlich, glaube ich, muss man bei Trumps, also bei der ganzen Familie, kritisch hingucken und sich fragen, wie vermischen sie denn ihre öffentliche Rolle und da ist es natürlich auch die Aufgabe der Medien, ganz kritisch zu sein, aufzupassen und genau solche Vermischungen zu verhindern, indem eben kritisch berichtet wird oder eben auch den Personen aus der Familie Trump kein Forum geboten wird, um Werbung für ihre Produkte zu machen, wenn es eigentlich um ganz andere Themen gehen sollte.
Wie siehst du das denn, wenn Anna Wintour das jetzt tatsächlich machen würde, Melania Trump aufs Cover holen von der Vogue, widerspricht sie damit nicht eigentlich dem, für was sie ansonsten steht? Also zum einen eben für diese demokratische Politik, oder ist das mehr so dieser Punkt, den du vorhin schon angesprochen hast, es ist dann eher für Anna Wintour wichtig, dass es eben eine Frau ist?
Wenn man Anna Wintour als Person betrachtet, dann würde ich schon klar sagen, dass sie damit ja ihrer politischen Einstellung widerspricht, weil sie sich ganz klar als Demokratin positioniert. Aber sie agiert ja, wenn sie für die Vogue über Titelbilder entscheidet, als Verlegerin, als Herausgeberin. Das heißt, da muss man, glaube ich, nochmal ganz klar hingucken. In dieser Rolle macht es natürlich Sinn, die Präsidentin, Gattin auf das Cover zu nehmen, weil für die Vogue, das ist das sicherlich ein Verkaufsargument. Die Leute wollen auch was wissen über Melania Trump, weil sie ja jetzt eine wichtige Rolle hat und es eben auch für sie relevant ist, zu erfahren, was sie gerne machen möchte, wie sie sich gesellschaftlich engagieren will. Und ich glaube, sie ist da vielleicht auch in einem Zwiespalt als Journalistin einerseits und als Privatperson andererseits, die eine bestimmte politische Einstellung hat.
Anna Wintour plant, Melania Trump, die neue First Lady der USA, aufs Cover der US-amerikanischen Vogue zu bringen. Das würde ihr einen Push geben, so schätzt das die Kommunikationswissenschaftlerin Katrin Müller ein.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Bäm. Ist das schön im Schwimmbad. Der Ort, an dem der Fußpilz auf euch wartet. Und die Haut danach so angenehm frisch duftet nach Chlor. Das Chlor kommt natürlich nicht einfach so ins Wasser, sondern das tut man da rein, damit alles schön sauber ist. Aber so ganz sauber scheint es im Schwimmbad dann trotz Chlor doch nicht zu sein. Verena, kanadische Forscher haben gerade untersucht, wie viel Pipi im Schwimmbecken drin ist. Na, jetzt kommt's.
Ja, und sie kommen zu dem Ergebnis, dass die Menge von Urin, das in solchen Becken drin ist, schwankt. Wen hätte das gewundert? Aber um mal eine Zahl zu nennen, in einem der untersuchten Becken, da waren 70 Liter Urin drin, wobei das Becken ungefähr ein Drittel der Größe eines olympischen Beckens hatte. Also rechnen wir mal jetzt einfach so 25 mal 15 Meter, so die Größe.
Ja gut, aber 70 Liter sind 70 Liter, ne? Es ist ja eine halbe Badewanne voll.
Klar, so also in einem Abwasch ist das natürlich viel, aber wenn du es jetzt umrechnest auf die gesamte Wassermenge, die die Forscher angegeben haben mit 830.000 Liter Wasser, die in dem Pool drin waren, dann sind es tatsächlich nur knapp 1 Milliliter pro Liter. Und das klingt dann vielleicht nicht mehr ganz so dramatisch wie 70 Liter auf einen Schlag. Aber klar, Pipi ist drin im Becken. Das ist eigentlich auch nichts Neues. Die kanadischen Forscher haben jetzt vor allem eine neue Methode getestet, um diese Mengen nachzuweisen.
Und wie haben die das gemacht?
Die haben indirekt auf die Menge von Urin im Wasser geschlossen, indem sie nämlich einen Trick angewendet haben und die Menge eines bestimmten Süßstoffs im Wasser gemessen haben. Dieser Süßstoff ist in vielen Lebensmitteln in Kanada drin und wird ganz unverdaut komplett über den Urin wieder ausgeschieden. Und die Forscher haben eben vorher geguckt, wie viel von diesem Süßstoff im Durchschnitt in einem Liter Hahn steckt und damit dann berechnet, wie viel Urin wahrscheinlich im Wasser ist. Also haben das so rückgeschlossen. Und sie sagen, dass man damit eigentlich eine relativ gute Möglichkeit habe, um zu messen, wie hoch denn die Urinmenge in einem Schwimmbad tatsächlich sei.
Gut, also ich meine, es passiert eben, die Menschen pullern ins Wasser. Ist das denn ein Problem eigentlich?
Also es ist schon wichtig zu wissen, wie viel da drin ist, weil Urin ist ein Problem im Schwimmbad, nicht weil er an sich gefährlich wäre. Der ist in der Regel eigentlich so gut wie keimfrei und überträgt auch keine Krankheiten. Aber Bestandteile vom Urin wie Harnstoff und Harnsäure, die reagieren mit dem Chlor im Schwimmbad zu bestimmten Verbindungen, unter anderem zu Chloraminen.
Und das ist was?
Das sind eben Verbindungen aus dem Chlor und dem Stickstoff, der in zum Beispiel Harnstoff oder Harnsäure drin ist. Und die sind übrigens genau das, was man immer denkt, dass das Schwimmbad nach Chlor riecht. Also dieser Schwimmbadgeruch sind sozusagen diese Verbindungen, das ist nicht das Chlor an sich. Und auch für die brennenden Augen sind die verantwortlich.
Das heißt, je mehr Pipi da drin ist, desto stärker riecht es nach Chlor und desto röter werden die Augen. Das ist auch ein Indikator.
Könnte man auch so sehen, ja. Und diese Verbindungen werden eben auch mit Atemwegserkrankungen in Zusammenhang gebracht, unter anderem auch mit Asthma. Und deshalb ist es einfach ein großes Thema für Schwimmbadbetreiber. Und selbst das Umweltbundesamt hat eine Abteilung für die Toxikologie von Trink- und Badebeckenwasser.
Würde das denn was bringen, wenn man das Chlor einfach weglässt?
Ja, das kann man natürlich machen. Es gibt ja so ein paar Naturschwimmbäder, die das mit anderen Methoden versuchen. Aber grundsätzlich, wenn du Chlor weglässt, dann hast du andere Probleme, nämlich das Chlor ist ja im Wasser, um zu verhindern, dass Krankheitserreger wie Bakterien und Pilze im Wasser übertragen werden. Die sind da ja natürlich einfach unterwegs, wenn viele Menschen da im Becken rumplanschen. Also das Chlor ist schon wichtig, aber wir können trotzdem dazu beitragen, dass weniger organische Stoffe ins Wasser kommen, die dann mit dem Chlor diese Problemverbindungen bilden. Einfach indem wir vor dem Schwimmen duschen, so wie wir es immer schön als Kinder auch schon gelernt haben, weil nämlich Cremes oder auch Schweiß ebenfalls Harnstoff und Harnsäure enthalten. Aber eben vor allem echt vorher oder nachher Pipi machen, in die Toilette und nicht ins Becken.
Kanadische Forscher haben gemessen, wie viel Pipi in Schwimmbädern rumschwappt. Und warum das wichtig ist zu wissen, das hat uns Verena von Kaltz erklärt. Und wir machen das jetzt alle nicht mehr, ne? Versprochen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Nochmal kurz zur Erinnerung. Es ging um diese Aussage.
Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat.
Die Rede von Björn Höcke in Dresden hat also kein juristisches Nachspiel. Die Staatsanwaltschaft Dresden hat die Ermittlungen gegen den AfD-Chef für Thüringen eingestellt. Und sie begründet das unter anderem damit, dass das alles unter das Grundrecht der Meinungsfreiheit falle. Eine Rede, wegen der Björn Höcke jetzt ein Parteiausschlussverfahren droht und die für scharfe Kritik gesorgt hat in ganz Deutschland. Die Frage, die wir uns gestellt haben, anhand dieses Fallenlassens, wie weit kann man denn eigentlich diese Meinungsfreiheit ausreizen? Und ich habe darüber gesprochen mit Max Bauer aus der ARD-Rechtsredaktion. Björn Höcke spricht vom Denkmal der Schande. Warum reicht das nicht aus, um den Tatbestand der Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener zu erfüllen? So hat ja der Verdacht gelautet.
Ja, was ich von der Staatsanwaltschaft jetzt gelesen habe, war, dass die Rede sich nicht direkt an NS-Opfer gerichtet hat und deshalb hätte es kein Verunglimpfen des Andenkens Verstorbener gegeben. Was die Staatsanwälte da meinen, ist, glaube ich, dass man zwar natürlich auch eine Gruppe verunglimpfen kann, also nicht nur einen einzelnen Verstorbenen, sondern auch eine Gruppe, dass aber diese Gruppe bestimmbar sein muss durch die Äußerung alleine. Und die Äußerung selbst enthielt ja keinen wörtlichen Bezug auf eine Gruppe, sondern er hat eben von einem Denkmal der Schande gesprochen und keine Menschengruppe direkt betroffen. Und da ist man eben sehr eng bei so Äußerungsdelikten. Und da hat sich die Staatsanwaltschaft über diesen Weg ein bisschen rausgezogen und deshalb das Ermittlungsverfahren eingestellt.
Wäre das Ergebnis der Staatsanwalt dann anders ausgefallen, wenn Björn Höcke gesagt hätte, das Holocaust-Mahnmal ist ein Denkmal der Schande?
Ja, also das ist genau im Grunde der Kern des Problems bei diesem Höcke-Satz. Der Satz ist, wie die meisten Sätze von Björn Höcke, ganz bewusst doppeldeutig. Er hat ja gesagt, wir Deutschen sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat. Und man kann natürlich nun diese Schande zum einen auf das Denkmal beziehen, aber eben auch auf den Holocaust selber. Und bei solchen doppeldeutigen Aussagen, da wird es juristisch immer ganz kritisch, weil man natürlich im Zweifel in einem Rechtsstaat für die Meinungsfreiheit urteilen muss und nicht jemanden gleich verurteilen kann. Aber es geht auch darum, wie so eine Aussage sozusagen in ihrem Gesamtzusammenhang zu bewerten ist. Und wenn man da die gesamte Rede anguckt, auch wie das Publikum reagiert, was Höcke auch erreichen wollte mit seiner Rede, dann kann man natürlich schon dahin kommen, dass hier der Begriff Schande auf das Denkmal bezogen worden ist. Und dann ist eben die zweite Sache, wie bewerte ich das strafrechtlich?
Und könnte man es dann eben auch so bewerten, dass es eine Verharmlosung des Holocaust ist?
Genau, das steht eben in den Paragraphen drin. Eine Verharmlosung von Verbrechen der Nazis, das müsste Höcke gemacht haben. Und da, finde ich, könnte man schon dazu kommen, indem man eben natürlich diesen Gesamtzusammenhang bewertet. Denn er hat dann noch andere Sachen gesagt, eben nicht nur vom Denkmal der Schande gesprochen. Er hat von einer dämlichen Erinnerungskultur in der Bundesrepublik gesprochen. Er hat eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad eingefordert. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann weiß man natürlich ganz genau, was er treffen wollte. Er wollte die Erinnerungskultur treffen, die wir uns in Jahrzehnten erarbeitet haben. Und wer eben diese Erinnerungskultur treffen will, der will natürlich auch das Symbol dieser Erinnerungskultur treffen. Das ist nun mal das Holocaust-Mahnmal in Berlin. Und wer eben dieses Erinnern an ein Verbrechen in den Dreck zieht, der bezweifelt natürlich unmittelbar die Schwere des Verbrechens. Er verharmlost ist. Und deshalb hätten die Staatsanwälte durchaus meiner Meinung nach zu dem Ergebnis kommen können, hier liegt Volksverhetzung vor, Verharmlosung des Holocaust.
Jetzt ist es ja nicht das erste Mal, dass Björn Höcke verbal auffällig ist. Bezieht die Staatsanwaltschaft sowas eigentlich mit ein, wenn sie sich ein Urteil bildet? Also spielt die Vorgeschichte einer Person auch eine Rolle?
Also die Vorgeschichte spielt hier keine Rolle. Es ging um ein Äußerungsdelikt. Da geht es um das, was unmittelbar geäußert wurde, aber eben ganz wichtig, der Kontext ist wichtig. Also diese Rede, was Höcke alles gesagt hat in dieser Rede, es geht nicht nur um diesen einen Satz, sondern der eine Satz muss im Kontext dessen interpretiert werden, was alles gesagt wurde. Also auch bei der erinnerungspolitischen Wende um 180 Grad. Und da muss man sich natürlich schon fragen, wenn man eben eine antifaschistische Erinnerungskultur um 180 Grad drehen will, dann weiß man ganz genau, wo der Herr landen möchte, nämlich beim Faschismus.
Ist das Verfahren denn jetzt damit endgültig eingestellt?
Das Verfahren ist eingestellt und geht nicht weiter. Die Frage ist natürlich, ob man da noch was ändern könnte. Es gibt immer so etwas wie eine Klageerzwingung auch noch. Das heißt, man könnte Beschwerde einlegen gegen eine solche Einstellung und dann sogar ein Klageerzwingungsverfahren einleiten. Das Problem ist, beim Verunglimpfen geht das nicht, da ist das ausgeschlossen. Und auch bei der Volksverhetzung kann das nur der machen, der sozusagen betroffen ist. Das heißt, die Gruppe, die von Höckes Äußerung betroffen wäre, müsste sich hier melden. Und da müsste man natürlich die Aussage zuspitzen und sagen, hier ist sozusagen die Gruppe der NS-Opfer betroffen und dann müssten Angehörige dieser Gruppe dagegen vorgehen und nochmal sagen, Mensch, Rechtsstaat, du musst doch hier nochmal prüfen und vielleicht doch weiter ermitteln.
Björn Höcke weiß also ganz genau, wie weit er die Meinungsfreiheit ausreizen kann.
Ja, das ist zu vermuten. Also er spielt damit, er benutzt immer ganz bewusst doppeldeutige Aussagen und er macht sich schon einen Spaß daraus. Also man merkt ganz genau, seine Anhänger verstehen, was er meint, der rechte Rand und die in der Mitte, die rechts geworden sind, wissen ganz genau, was er mit seinen Äußerungen meint und er spielt damit. Und man kann das deshalb schwer in den Griff bekommen, aber es gibt da schon Grenzen und die Grenzen waren hier eindeutig überschritten, meine ich.
Die Staatsanwaltschaft Dresden hat die Ermittlungen gegen Björn Höcke eingestellt. Über die Grenzen der Meinungsfreiheit habe ich gesprochen mit Max Bauer aus der ARD-Rechtsredaktion.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Auf der Suche nach einer richtig geilen Wohnungen sind wir ja alle irgendwie. Allerdings ist das so ein Problem mit Angebot und Nachfrage, ne? Weil ganz viele wollen diese eine geile Wohnung haben, aber es gibt eben nur diese eine. Deshalb ist es ein bisschen ungewöhnlich, dass ausgerechnet da bis jetzt noch niemand zugegriffen hat bei diesem wahnsinnigen Schnäppchen. Verena, möchtest du vielleicht?
Ach, ich bin gerade erst umgezogen, sonst würde ich vielleicht drüber nachdenken. Denn zum Verkauf steht für nur 67 Millionen Dollar die Neverland Ranch von Michael Jackson.
Oh, okay.
Inzwischen heißt sie Sycamore Valley Ranch, ist in der Nähe von Santa Barbara, nördlich von L.A. Ein satter Rabatt von 30% ist schon drauf im Vergleich zum letzten Jahr. Da lag der Preis nämlich noch bei 100 Millionen Dollar.
Wie groß wäre unser Anwesen dann?
1000 Quadratmeter Platz sind im Haupthaus. Mit dabei ist ein Kinosaal für 50 Leute, ein Tanzstudio, eine Bahnstation für einen Minizug, der da früher die Kinder durch das Anwesen gefahren hat. Insgesamt ist das Ganze 11 Quadratkilometer groß, also da kann man sich ganz gut ausleben.
Warum will das denn keiner kaufen?
Ah, anscheinend sind die Interessenten zurückhaltend. Also seit 2015 steht es jetzt schon zum Verkauf durch die Firma, an die Michael Jackson im Jahr vor seinem Tod, im Jahr 2009, das Anwesen verkauft hat. Damals übrigens für 23,5 Millionen Dollar. Aber das liegt möglicherweise daran, dass das Ding auch nicht so richtig gut gepflegt ist, ein bisschen heruntergekommen. Es liegt auch nicht am Meer, also nicht zu vergleichen mit Beverly Hills, sondern in der Provinz. Und in der Gegend gibt es auch insgesamt, wenn man so Kalifornien mal anguckt, eine Menge anderer Luxusimmobilien, die einfach in einem besseren Zustand sind. Wobei man dann auch sagen muss, die kosten dann gleich 3 bis 4 Mal so viel.
Aber sind eben besser in Schuss. Hey, hey, hey. Also ich meine, es ist schon ein Kriterium. Wir überlegen noch ein bisschen, wo wir unser Geld dann besser investieren.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Auch heute ist wieder so viel Wissenswertes passiert. Wir sortieren das gerne für euch und präsentieren euch dann in der Redaktionskonferenz immer die Highlights aus unseren Wissensnachrichten. Diesmal zusammengestellt von Sophie Stiegler.
Die Radio Wissen, Wissensnachrichten.
So groß und so kräftig bei so wenig Schlaf. Elefanten brauchen offenbar nur einen kleinen Powernap. Laut einer Studie schläft kein bislang beobachtetes Säugetier so wenig wie der afrikanische Elefant. Südafrikanische Biologen haben in freier Wildbahn in Botswana 2 Elefantenweibchen über einen Monat lang beobachtet. Durch GPS-Ortung und implantierten Sensor. Die Tiere schliefen demnach im Schnitt nur 2 Stunden pro Tag, an manchen Tagen sogar überhaupt nicht. Im Fachmagazin Plus One schreiben die Biologen, dass die Weibchen auch nur etwa jeden dritten Tag im Liegen schliefen, sonst im Stehen und meistens zwischen 2 und 6 Uhr in der Nacht. Neu ist den Forschern zufolge, dass sie Elefanten in freier Wildbahn beobachtet haben. Bisher hätten Wissenschaftler den Elefantenschlaf nur in Gefangenschaft studiert und da waren es etwa 4 bis 6 Stunden. Die Staustadt Stuttgart bekommt ein gesundheitsgefährdendes Problem nicht in den Griff, den Feinstaub. Deswegen will die Stadt ihre Straßen jetzt saugen, wischen und kehren. 3 spezielle Kehrmaschinen sollen bis Ende des Monats rund um das besonders belastete Neckartor die Straße putzen, in 5 Nächten die Woche. Die Maschinen sollen Körnchen oder Reifenabrieb einfangen, bevor sie zu Feinstaub zerbröseln. Der EU-Grenzwert für Feinstaub liegt bei 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Wird der Wert an mehr als 35 Tagen im Jahr überschritten, können Städte von der EU bestraft werden. Stuttgart überschritt sie letztes Jahr an über 60 Tagen. Und auch dieses Jahr ist der Grenzwert für Feinstaub schon an mehr als 30 Tagen drüber. In Kanada, in der Hudsonbucht, haben Paläontologen möglicherweise das älteste bekannte Fossil der Erde entdeckt und damit den ältesten bekannten Hinweis auf Leben auf unserem Planeten. Genauer geht es um winzige Röhrchen und Fäden in einem Felsen. Diese mutmaßlich versteinerten Mikroorganismen haben britische Forscher auf relativ genaue 3,77 bis 4,28 Milliarden Jahre datiert. Im Fachmagazin Nature schreiben sie dazu, dass die Funde damit 300 Millionen Jahre älter sind als die bisher ältesten bekannten Überreste von Leben. Diese wurden letzten August in Grönland entdeckt und sind von der Wissenschaftswelt als Lebensspuren anerkannt worden. Mindestens 2 Fachleute sind von der aktuellen Studie noch nicht überzeugt. Der Entdecker der Grönland-Fossilien schreibt, es handle sich wahrscheinlich gar nicht um Fossilien. Eine NASA-Geologin zweifelte die Beweisführung über das genaue Alter der Funde an.
D-Radio Wissen. Es fühlt sich jetzt schon an wie ein extrem zähes Kaugummi. Dieser Brexit wird uns alle noch viele, viele Jahre beschäftigen. Unter anderem deshalb, weil es für Premierministerin Theresa May nicht so gerade ausläuft, wie sie sich das eigentlich vorgestellt hat. Der Zeitplan gerät durcheinander. Unter anderem auch, weil das britische Oberhaus ja für eine Änderung am Brexit-Gesetz gestimmt hat. Wie groß ist der Einfluss des House of Lords denn eigentlich beim Brexit? Wir haben mal nachgefragt bei Gerhard Dannemann. Der ist Direktor des Center for British Studies in Berlin. Vielleicht klären wir erstmal, wer sind die Lords im Oberhaus und wie setzt sich dieser Teil des Parlaments zusammen?
Ja, das sind insgesamt 850 Personen etwa und keiner davon ist gewählt worden. Ein relativ kleiner Teil, nämlich 92, sind da, weil ihre Urgroßonkel da gesessen haben. Das sind also noch Adlige, die aufgrund ihres Titels da drin sind, der vererbt wird. Und alle anderen sind sogenannte Life Peers, sind auf Lebenszeit ernannt. Und ein paar davon sind auch fest institutionell, das sind eine bestimmte Anzahl von Bischöfen der Church of England. Die allermeisten sind allerdings ernannt worden von der Queen und zwar meistens auf Vorschlag von den Parteien. Das heißt aber, dass keine Partei da eine Mehrzahl hat. Die Konservativen haben etwas über 250 nur von diesen 850 Peers, Labour eine ähnliche Anzahl, ein bisschen geringer, die Liberalen haben etwa über 100. Ich habe auch vergessen zu erwähnen, die pensionierten Richter des obersten Gerichts, die sitzen ebenfalls in dem House of Lords. Und die sind alle mit Fraktionszwang nur sehr schlecht einzufangen. Viele gehören auch gar keiner Fraktion an. Eine große Gruppe sind sogenannte Crossbencher. Die heißen so, weil sie nicht der einen oder der anderen Bench der Seite im Oberhaus zugehören, sondern so entscheiden, wie sie immer wollen. Die sind also schwer einzufangen und es ist deswegen auch gar kein Wunder, dass die jetzt sich trauen, da noch weitere Änderungen durchzudrücken, die im Unterhaus keine Mehrheit gefunden haben.
Das heißt, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, da entscheidet dann jeder im Endeffekt nach seinem Gewissen?
Es gibt Fraktionszwang im Prinzip für diejenigen, die sich einer Fraktion zugeordnet haben. Also die Tories haben ihre 250 plus und das Gleiche gilt auch für die Labour. Labour hat allerdings diese Änderung unterstützt und der Fraktionszwang nützt im Oberhaus ziemlich wenig. Im Unterhaus kann man den durchsetzen mit der Drohung, wenn du da nicht mitstimmst, dann stellen wir dich bei der nächsten Wahl nicht wieder auf. Aber die im House of Lords sind ja auf Lebenszeit ernannt, da nützt das also relativ wenig.
Welche Befugnisse hat das Oberhaus denn jetzt? Vor allen Dingen dann, wenn wir nochmal darauf gucken, wie groß der Einfluss des Oberhauses auch vielleicht ist eben auf den Brexit.
Das Oberhaus kann Gesetze nicht verhindern. Das, was es drohen kann, ist, das Gesetz ein Jahr lang zu verzögern. Und das wäre natürlich hier schon ein ziemlicher einschneidender Eingriff für die Regierung, die er jetzt mal loslegen will. Ob das Oberhaus davon Gebrauch macht, ist eine andere Frage. Meine Einschätzung ist, dass sie versuchen würden, das zu vermeiden. Und zwar aus dem Grund, dass es ja nicht nur ein Referendum gab, was eben halt mit knapp 52% für den Brexit gewonnen wurde, sondern auch, weil das Unterhaus mit großer Mehrzahl auch dafür gestimmt hat und sich gleich doppelt zu wehren gegen demokratisch legitimierte Entscheidungen wird dem Oberhaus schwerfallen.
Wie geht's denn dann jetzt weiter?
Ja, jetzt gibt es den berühmten Ping-Pong. Also wenn das Oberhaus Änderungen verlangt, dann muss das Unterhaus darüber beraten. Das Unterhaus kann sich dann raussuchen, ob es die Änderung annimmt. Und es könnte jetzt sein, dass das Unterhaus, wenn das House of Lords damit einigen auch irgendwie plausibel erscheinen Änderungen kommt, dass Labour nochmal umdenkt, die ja überwiegend bisher das Gesetz ohne Änderung unterstützt haben und vielleicht auch ein paar andere umdenken. Es könnte also sein, dass dann doch noch die eine oder andere Änderung durchkommt, obwohl die Regierung das verhindern will. Das Unterhaus kann aber auch einfach sagen, nein, wir nehmen keine der Änderungen des Oberhauses an. Dann geht es zurück an das Oberhaus. Und das Oberhaus kann sich dann überlegen, ob es in seiner Macht Gebrauch macht, das Gesetz einfach ein Jahr auf die Bank zu schieben. Was sie wahrscheinlich nicht tun werden.
Ich habe das ja eben schon gesagt. Mein Gefühl ist, das ist so ein bisschen wie so ein ganz, ganz zähes Kaugummi, dieses Brexit-Ding. Nämlich, dass uns das noch Jahre beschäftigen wird. Wie sehen Sie das?
Das ganz sicher. Also das jetzt zwischen Unterhaus und Oberhaus, das wird wahrscheinlich relativ schnell sich regeln. Aber die Brexit-Materie ist so vielfältig und so komplex, dass sie uns alle noch sehr, sehr lange beschäftigen wird.
Oberhaus und Unterhaus spielen jetzt erstmal eine Runde Ping-Pong beim Thema Brexit. Wie das Oberhaus funktioniert, wer dazu gehört, das hat uns Gerhard Dannemann erklärt. Er ist Direktor des Center for British Studies in Berlin.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Was für ein Bild habt ihr im Kopf, wenn ihr an den Irak denkt? Also wahrscheinlich eher was mit zerstörten Häusern, Leute in Militärklamotten, sowas in der Art vielleicht. Das sind auf jeden Fall die Bilder, die wir oft sehen können in den Nachrichten. In der Stadt Erbil, da sieht es ein ganz klein bisschen anders aus. Da gibt es nämlich eine Gruppe junger Männer mit so hip ondulierten Bärten, sehr schicken Anzügen mit so Anstecktüchern und die gehen da durch die Straßen. Die gehören zum Dandy Club Mr. Erbil. Und die Jungs gehen im Netz ganz gut ab. Verena, erzähl uns mal mehr darüber.
Ja, 70.000 Follower auf Instagram haben sie inzwischen. Sie posten auch wirklich, wirklich schicke Fotos, wie sie da eben im ganzen Ornat durch die Straßen ziehen. Könnten auch wirklich direkt im GQ stehen. In drei Teilern zum Beispiel mit an Taschenuhren und Halstüchern. Also was so ein Dandy halt so braucht, der aber eben nicht in Brooklyn, sondern eben in Erbil ist. Ein Video von ihnen hat schon 5 Millionen Klicks erzielt. Man muss dazu sagen, Mr. Erbil hat inzwischen so 40 Mitglieder. Das sind junge irakische Kurden zwischen 20 und 30. Und das vermuten wir einfach wahrscheinlich nicht in Erbil, Hauptstadt der irakischen Kurden, 100 Kilometer von Mosul entfernt, der umkämpften Stadt, wo ja noch immer der sogenannte IS sitzt.
Seit wann machen die das? Seit wann gibt es diesen Club?
Gegründet haben sie den Club im letzten Jahr. Übrigens ein Boys Club only. Auf Instagram posten sie aber trotzdem auch Fotos manchmal von Frauen und setzen sich auch ein für Gleichberechtigung und Frauenrechte.
Wie kommen die denn so an mit den Klamotten?
Die kommen sehr gut an und vor allen Dingen ist natürlich auch die Frage, wie kommen sie an die Klamotten? Das habe ich mich gefragt, ne? Wie kommt man an solche Klamotten in der Gegend? Es gibt zum Teil da auch schon Malls, wo man Sachen kaufen kann, aber sie sind dazu übergegangen, eigentlich die Sachen von lokalen Schneidern und Handwerkern anfertigen zu lassen. Ihr Ziel sei auch, so sagt der Mitgründer Omar Nihat, eigentlich eine eigene Linie, ne? Vielleicht sogar einen Shop irgendwann zu eröffnen. Und natürlich wünschen sie sich ein bisschen früher noch, dass sie in GQ oder so abgebildet werden. Wobei, er sagt da ganz bescheiden, sie müssen nicht unbedingt auf den Titel, im Heft drin wäre auch okay.
Mr. Erbil Dandy Club in der irakischen Stadt Erbil eben. Guckt es euch einfach mal selber an auf Instagram.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Hier ist die Redaktionskonferenz, die Radio Wissen. Gleich haben wir es 8:11. Deutschland ist nicht nur, aber eben manchmal auch Spießigkeitshausen. Wir Deutschen, pünktlich, fleißig, ordentlich, gut organisiert und wir haben tolle Autos. Das ist jetzt natürlich die riesen Klischeekiste, die ich da gerade aufgemacht habe, aber Genau diese Sachen kommen im Ausland total gut an. Angela Merkel ist ja gerade auf Dienstreise. Sie ist heute in Ägypten angekommen, in Kairo. Ägypten, ein Land, in dem viele Menschen ein sehr positives Bild über Deutschland haben und in dem es einen richtigen Deutschland-Hype gibt. Woher das kommt, darüber habe ich gesprochen mit Judy Ronin. Die ist Ärztin, lebt in Kairo und sie mag Deutschland wahnsinnig gerne. Warum denn?
Warum ich Deutschland mag? Erstens, weil ich mit einem Teil der deutschen Kultur aufgewachsen bin. Ich war auf der DEO, das ist die Deutsche Evangelische Oberschule hier in Kairo. Das ist eine deutsche Begegnungsschule. Und da habe ich mein Abi gemacht, mein deutsches Abi. Und da war ich halt 12 Jahre mit unter anderem vielen deutschen Freunden, deutsche Lehrer. Man ist halt mit dieser Kultur aufgewachsen und die ist ein Teil von mir geworden. Und natürlich alles andere, was die anderen auch alle an Deutschland bewunden, Perfektion, Fleiß, vor allem Wille, ein Land, das sich nach einer Niederlage in zwei Weltkriegen von Grund auf wieder hochgebaut hat, das ist natürlich sehr bewundernswert, ne?
Jetzt ist das, was wir gerade so hören, etwas, was ja nicht ganz selbstverständlich ist, finde ich, nämlich, dass die Menschen in Ägypten richtig begeistert sind von Deutschland. Begegnet dir das auch im Alltag?
Ja, natürlich. Es hat auch etwas mit dem Bekanntenkreis zu tun, weil wenn man auf einer deutschen Schule gewesen ist oder so einen Hintergrund hat, man mit vielen Leuten zusammenkommt, die irgendwie etwas mit Deutschland zu tun haben. Aber auch wenn man einen Taxifahrer oder einen ganz normalen Fußgänger fragen würde, was er von Deutschland hält, dann merkt man schon eine Begeisterung. Weil, wie gesagt, man sagt immer die deutschen Maschinen, auch über die Fußballspieler. So, Deutschland ist dafür bekannt, dass es immer etwas schafft. Dass es ein starkes Land ist. Es hat auch was mit der Industrie zu tun. Alle guten Autos auf der Welt sind deutsche Autos. Also der normale Ägypter würde auch dasselbe über Deutschland erzählen.
Warst du denn eigentlich schon mal hier?
Ja, ganz oft. Bis ich mit der Uni fertig geworden bin, fast jährlich, jeden Sommer.
Wenn du in Deutschland gewesen bist in den Ferien, wo warst du dann?
Meistens auch in Bonn-Bad Godesberg, oft auch in Hamburg, Schleswig. Also da haben wir Freunde und Bekannte. Ja, das sind halt immer die Städte, die wir besuchen.
Du arbeitest jetzt als Ärztin in Kairo. Überlegst du auch manchmal vielleicht, ob du einen Job in Deutschland haben könntest?
Ja, also jetzt in den letzten paar Jahren schon ziemlich ernsthaft, weil es ist alles nicht mehr so einfach hier. Die Wirtschaftslage ist natürlich sehr schwierig geworden. Ägypten befindet sich generell in einer sehr schwierigen Phase. Terror, wir haben fast täglich Anschläge auf dem Sinai. Wir merken zwar hier nicht, also es ist sicher und alles, aber eine Bedrohung der Existenz spüren wir alle. Unsere ganzen Nachbarländer sind zerstört und man hat das Gefühl, was jetzt? All dies beeinflusst mich jetzt nicht direkt, sondern das beeinflusst alles die wirtschaftliche Lage. Und das ist ein Grund, weshalb viele Akademiker, so wie wir, jetzt auch überlegen, Ägypten zu verlassen. So leid es uns tut, so sehr wir unser Land lieben. Aber wenn man dann mit den einfachsten Dingen zu kämpfen hat, essentielle Dinge wie die Bildung der Kinder, dass man sehr viel Geld für die Schulbildung zahlen muss. Wir können unsere Kinder leider nicht auf staatliche Schulen schicken, weil sie ziemlich schlecht sind. Und eine Schule wie die DEO ist im Verhältnis zu dem, was wir verdienen, ziemlich teuer. Und in letzter Zeit überlegen wir, dass wir so nicht weitermachen können. Mein Mann muss seit 4 Jahren in Saudi-Arabien arbeiten, weil er da besser verdient. Und damit wir uns diese Bildung, die wir unseren Kindern anbieten möchten, leisten können, können wir leider nicht mehr so weitermachen.
Verfolgst du eigentlich gerade den Besuch von Angela Merkel? Die ist ja und ist heute in Kairo gelandet, genau. Verfolgst du das? Bedeutet das irgendwas für dich?
Natürlich. Also für uns Ägypter ist der Besuch sehr wichtig. Und dass sie auch persönlich gekommen ist, bedeutet Ägypten sehr viel, weil jetzt haben wir ein bisschen einen Schimmer von Hoffnung, dass es vielleicht doch besser wird. Es gibt einen Willen, den wir spüren, dass man Dinge verändern möchte, Fehler, die schon seit 30, 40 Jahren existieren, dass man versuchen möchte, die wirklich zu verbessern. Es wird dauern, es wird nicht von einem Tag auf den anderen besser werden, aber wir brauchen Hilfe. Es ist nicht nur rein finanziell, sondern vielleicht das deutsche Know-how in vielen, vielen Bereichen. vor allem Ausbildung und vielleicht auch Forschung und so, weil nur so kann es den Ägyptern wirklich besser gehen. Also erstens muss unser Land bleiben, es muss existieren, es darf nicht zerstört werden und zweitens müssen wir aus dieser Krise raus, damit die Leute, nicht nur Flüchtlinge sind ja nicht nur Leute, die illegal irgendwo hingehen. Flüchtlinge sind auch vielleicht Leute wie wir, die jetzt anfangen, ihr Land zu verlassen, obwohl das Land sie braucht, einfach weil die Umstände immer schwieriger werden und sie nicht weiter wissen. Und vielleicht kann uns Deutschland mit seiner langen Erfahrung da ein bisschen helfen.
Das wäre doch tatsächlich eine prima Sache. Judy Ronim, Ärztin aus Kairo, hat uns erklärt, warum viele Ägypter im Moment so auf Deutschland abfahren. Und das war die Redaktionskonferenz für heute. Verena von Keitz und ich winken euch wie immer wahnsinnig fröhlich zu und sagen bis morgen.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deradiowissen.de.